Ich dachte, dass wir in 1. Petrus weitermachen, und zwar den Abschnitt von 1. Petrus 1, von Vers 13 bis Vers 19. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das ist zwar, ne, soweit, fertig, das war's. Dieser Abschnitt, wir haben schon letztes Mal angefangen, den Vers 13 haben wir schon betrachtet. Ich wollte noch mal einen Überblick über diese Verse bis Vers 19 geben. Also wir haben in Vers 13, also ab Vers 13 kommt ein Einschnitt im 1. Petrusbrief. Hier wird der Gläubige aufgefordert zum Handeln. Ja, das Heil, haben wir gesehen, liegt in Gottes Hand. Er hat uns gerettet und hier soll der Gläubige, es geht um den Wandel eines Gläubigen. In Vers 13 geht es mehr darum, dass die Einstellung richtig ist, dass der Gläubige richtig eingestellt wird. Ja, wenn ich meinen Schülern Klavierunterricht beibringe, so ist das ganz am Anfang, was sie lernen oder was ständig, worauf ich ständig hinweise, ist die richtige Haltung der Finger, dass die Einstellung richtig ist. Sobald man die Finger nicht richtig hält, kann man bei schnellen Passagen zum Beispiel keine Chance, sauber zu spielen. Um sauber spielen zu können, muss die richtige Einstellung da sein. Genauso ist es auch hier. Vers 13, da geht es um die Einstellung, dass der Gläubige richtig eingestellt wird. Ab Vers 14 bis 17 haben wir dann das Praktische, den praktischen Wandel eines Gläubigen. Ja, wir werden später näher darauf eingehen. Und dann haben wir auch ab Vers 18 bis 19, dann Vers 18 fängt an, denn ihr wisst, ja, das mit dem Wort denn, das heißt, es ist eine Begründung, ja, der Preis, wieso er so wandeln soll, wie es hier beschrieben ist, ist, weil der Preis ist, war auch sehr hoch, den Gott bezahlt hat. Das ist so der Überblick über diese Verse bis Vers 19. Ich dachte, dass wir so durch den Text durchgehen und hier und da vielleicht ein bisschen mehr darauf stehen bleiben, auf einigen Sätzen oder Begriffen. Als Kinder des, ich lese ab Vers 14, Vers 13 hatten wir schon letztes Mal betrachtet. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Ich hatte schon gesagt, es gibt, man kann sagen, auch gehorsame Kinder, aber eigentlich ist richtig steht, wie es ich auch gelesen habe, Kinder des Gehorsams. Also wir sind von Natur aus, die wir erlöst sind, Kinder des Gehorsams. Das ist eine Charakteristik eines Gläubigen. Ja, wir müssen nicht noch gehorsam werden. Klar, in unserem Wandel sind wir immer wieder ungehorsam und müssen da wachsen und lernen, aber eigentlich sind wir im Grunde Kinder des Gehorsams. Passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Etwas anpassen heißt, diejenigen, die aus dem Metallberuf kommen, wissen, was ein Passmaß ist. Ja, es müssen Teile ganz genau ineinander passen. Die werden auf, ich weiß gar nicht, ich bin da schon lange raus, Hundertstel, Tausendstel, keine Ahnung, müssen die genau gefeilt werden oder bearbeitet werden, dass die passen. Es muss also die gleiche Form sein. Und Petrus sagt uns hier, wir sollen nicht gleichförmig werden, wie wir in unserem früheren Wandel gelebt haben. Ja, gleichförmig den Begierden, die in unserem Leib immer noch herrschen. Diese Wir sind erlöste Kinder Gottes, aber die Begierden, die sind in unserem Leib immer noch da. Die sündigen Triebe und in Epheser 4, 17 bis 19 steht es so. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihrer Herzen, ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben der Unreinheit mit Gier. Ja, früher sind wir so gewandelt. Und diese Begierden, die kleben immer noch an uns dran. Die gehören zu unserem nicht verherrlichten Leib. Paulus sagt in Kolosser 3, beschreibt diese Begierden sogar als Glieder, die auf Erden sind. Ja, Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Und so weiter. Ja, wir werden auch nicht davon befreit, solange wir hier wandeln. Und wir sollen diesen Kampf aufnehmen. Passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Und dann präsentiert Petrus den positiven Standard. Ja, ihr sollt das nicht tun, aber... sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Gott gibt dem Volk Israel im Alten Bund immer wieder diese Anweisung, ihr sollt heilig sein. Ich lese nur eine Stelle, 3. Mose 11, Vers 44. Denn ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen durch all das Kleingetier, das auf der Erde regt. Das ist nur eine von vielen Stellen, wo diese Aufforderung gegeben wird, sich zu heiligen und heilig zu sein, so wie Gott, weil Gott heilig ist. Ja, dieser Aufruf wurde immer wieder gemacht. Weil wir Kinder Gottes sind und wir uns mit dem Gnadenwerk Jesu identifizieren, sollen wir auch heilig sein, wie Gott heilig ist. Ja, wir kennen die Aufforderung in Matthäus, in der Bergpredigt, so sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Man kann diesen Begriff heilig zweideutig auf uns anwenden. Im einen, wir sind Heilige. Wir sind schon vollkommen Heilige, wenn wir die Briefe gucken, die Paulus immer wieder schreibt. Er spricht die Gläubigen immer mit Heiligen an. Ihr seid heilig. Ja, dass unsere Position vor Gott ist, wir sind absolut heilig, da fehlt gar nichts mehr. Aber in unserem Wandel sollen wir danach streben. Ja, deshalb darf man die Stellen auch nicht miteinander vermischen. Es sind einige Stellen, die darüber reden, dass wir vollkommen heilig sind. Es gibt Stellen, die auf unseren Wandel bezogen werden, dass wir danach streben sollen, heilig zu sein. Das Wort heilig selbst, ich denke, alle oder die meisten wissen, das heißt abgesondert, getrennt von etwas. Ja, und wenn die Bibel hier von heilig spricht, so meint sie damit, wir sollen so sein wie Gott, danach streben, so zu sein wie Gott heilig ist. Oder man kann auch sagen, wir sollen da sein, wo Gott ist, weil heilig sein heißt abgesondert. Ja, wir sind in Position, in unserer Stellung abgesondert, wir sind schon vor Gott vollkommen, aber hier sind wir noch auf der Erde und wir sollen danach streben, so heilig zu sein, wie Gott selbst es ist. Wir lesen weiter. Ich werde einfach in groben Sprüngen durchgehen. Vielleicht hier und da werden wir näher drauf eingehen. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den, Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Wenn ihr den als Vater anruft, das ist... Wir, die Gläubigen, wir Der Geist Gottes produziert in uns diese Haltung, dass wir einen Vater im Himmel haben, dass wir eine Beziehung zu einem Vater im Himmel haben, wo Jesus die Jünger lehrt zu beten. Da heißt es auch, Vater unser im Himmel sollen sie ihn ansprechen. Wir hatten das vor kurzem, das Vater unser auch durchgesprochen, was das alles beinhaltet, Vater unser. Ja. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen. In Römer 8 geht Paulus auch nochmal darauf ein und zeigt, dass der Geist in uns ruft, aber lieber Vater, dass er in uns das bewirkt, dass wir zu Gott als Vater, dass wir ihn als Vater ansprechen dürfen. Das ist eine Vertrautheit. Und trotzdem steht hier geschrieben, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Ja. Trotzdem, wir haben einen Vater, wir haben eine vertraute Beziehung und trotzdem sollen wir in Furcht wandeln. Das ist vielleicht ein bisschen gegensätzlich, und aber ich denke, es ist eine gewisse Spannung in dem Wort Furcht. Ich wollte gleich auf das Wort näher drauf eingehen, dass wir das ein bisschen aufklären. Hier steht, bevor wir auf das Wort Furcht eingehen, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Person, ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft. Gott wird richten, eines jeden Werk. Ja, wir kennen die Stellen aus 1. Korinther, wo gesagt wird, dass wir ins Preisgericht kommen werden, dass Gott wir kommen. Die Bibel sagt an anderen Stellen, wir kommen nicht ins Gericht. Das ist das Gericht für die Nicht-Wiedergeborenen. Die kommen ins Gericht, wo die dann verdammt werden. Aber für die Gläubigen gibt es auch ein Gericht, aber niemals für unsere Sünden. Für unsere Sünden ist bezahlt worden. Für das kommen wir nicht ins Gericht. Unser Werk wird beurteilt. In 1. Korinther haben wir diese Stelle, wo Paulus das beschreibt und auch an anderen Stellen. Einmal, das ist das zukünftige Gericht, und einmal ist das, gibt es auch Gericht schon hier auf Erden. In 1. Petrus 4, Vers 17 steht auch so geschrieben, könnt ihr ein bisschen weiter blättern. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Ja, Gott züchtigt, und richtet auch schon die Gläubigen hier auf der Erde. Wir haben in Hebräer 12, von Vers 5 bis 11, diese Stelle, wo steht, dass denjenigen, jeden Sohn, den Gott angenommen hat, den züchtigt er. Ja? Und wer nicht Sohn ist, der bekommt auch keine Züchtigung von Gott. Es ist irgendwo auch ein Beweis, die Züchtigung von Gott, dass wir Kinder Gottes sind, wenn Gott uns züchtigt. So führt, wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Ich habe mich gestern noch ein bisschen mit diesem Wort Furcht auseinandergesetzt. Und eigentlich war mir das so klar, aber irgendwo hatte ich doch Spannungen. Wie ist das zu verstehen, das mit dem Wort Furcht? Das Wort Furcht, das Wort, was im Griechischen hier benutzt wird, ist Phobie oder Phobos. Ja, wir kennen das Wort Phobie, das heißt, es wird heute verschieden angewendet, wird heute auch für Angst angewendet, es wird aber auch, also für große Furcht, aber es wird aber auch angewendet, wenn man eine Abneigung hat gegen etwas. Es gibt verschiedene Phobien, Menschen, die gegen die Genderpolitik, die heute läuft, die dagegen sind, werden auch als homophob bezeichnet. Ja, das ist eine Abneigung gegen dieses sündige Dasein oder dieses sündige System. Wir kennen das auch, die aus dem Beruf das vielleicht kennen, Hydrophobie. gibt es so einen Begriff, das heißt, Hydro steht für Wasser und das Wasser kann zum Beispiel nicht mit Öl vermischt werden. Ja? Es trennt sich immer. Wasser und Öl kann sich nicht vermischen. Das ist, da wird das Wort Hydrophobie benutzt. Also eine Phobie ist einmal eine Angst oder eine Furcht, aber auch eine Abneigung, eine totale Abneigung. In der Bibel wird das Wort Furcht auch verschieden angewendet. Es wird sowohl im positiven als auch im negativen Sinne verwendet. Zum Beispiel Matthäus 28, Vers 8. Da kommen die Jünger zu dem Grab, also wo das Grab leer ist, ja, und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude. Das ist irgendwo ein Gegensatz. Hier steht, sie gingen mit Furcht weg, aber auch große Freude. Es kann hier auf dieser Stelle auf keinen Fall Angst gemeint sein. Es ist, geht mehr in Richtung, also Ehrfurcht, ne, vor etwas, vor einer höheren Macht, vor Gott. Noch ein Beispiel, Markus 4, Vers 41. Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Sie hatten keine Angst vor Jesus in diesem Sinne. Ja. Sie hatten eine große Ehrfurcht vor Gott, vor seinem Tun. Es gibt auch negative Beispiele. Lukas 8, Vers 37 wird das gleiche Wort verwendet. Es geht um die Heilung des Gerasenas, wo Jesus in das Gebiet dieser Gerasena kommt und dann treibt er diese Dämonen aus diesem Mann. Und da steht das in Vers 37 so: Und die ganze Menge aus der Umgegend der Gerasena bat ihn, von ihnen wegzugehen, denn sie waren von großer Furcht ergriffen. Hier haben diese Menschen waren von Furcht ergriffen, aber diese Furcht hat nicht dahin geführt, dass sie Jesus annahmen. Sie hat eher diese Furcht hat dazu geführt, das war wie eine Phobie, waren abgeneigt. Ja? Sie haben waren abneigend gegen Jesus, sie wollten ihn nicht haben. Ja, Furcht. Es wird in der Bibel, also im positiven Sinne, wird das als Ehrfurcht vor Gott gebraucht. Als Kinder Gottes haben wir keine Angst vor Gott. Wir fürchten ihn, wir haben Ehrfurcht vor ihm. Es sind auch noch andere Bibelstellen, zum Beispiel in Psalm 2 wird aufgefordert, dass wir dem Herrn dienen sollen mit Furcht. Ja. Und wiederum, wenn wir in Lukas 1 von 74 lesen, da ist Zacharias, der Gott lobt, Lukas 1 von 74, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen. Einmal steht es in Psalm 2, ich habe die Stelle jetzt nicht vorgelesen, dass wir Gott mit Furcht dienen sollen. Und hier steht, dass wir ohne Furcht ihm dienen sollen. Ich denke, das sind einfach das gleiche Wort wird für verschiedene Sachen verwendet. Angst kann es auf keinen Fall bedeuten. Gott möchte eine Beziehung zu seinen Kindern haben. Das wird auch hier in 1. Petrus auch so dargestellt, dass wir Gott als Vater haben und doch sollen wir ihn fürchten, eine Ehrfurcht vor ihm haben. In Epheser 5, also noch eine andere Stelle, wo das Wort gebraucht wird, Epheser 5, Vers 33, da geht es darum, da geht es um die Verbindung zwischen Mann und Frau. Und da steht geschrieben, dass die Stelle lese ich jetzt, die muss ich lesen. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Furcht oder Ehrfurcht vor dem Mann habe. Es geht auch nicht darum, dass die Frau Angst vor dem Mann haben soll, sondern die Frau soll den Mann fürchten in dem Sinne, dass sie ihn ehrt, dass sie Respekt vor ihm hat. Ja, Gottesfurcht oder Ehrfurcht ist ein Bewusstsein der Größe Gottes. Wir können noch andere Stellen untersuchen. Da geht es darum, dass man in Heiligkeit vor Gott leben soll. Ja, dass man im Bewusstsein vor Gott lebt, dass man sein Leben vor Gott führt. Die Stelle in 2. Korinther 7, Vers 1. Lass uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in Furcht Gottes. Der natürliche Mensch, der lebt ohne Gottesfurcht, aber der Wiedergeborene hat Ehrfurcht vor Gott. Wir lesen das auch, wo die zwei Schächer gekreuzigt werden neben Jesus, dass der eine den anderen anspricht und sagt, auch du fürchtest Gott nicht. Ja, du hast keine Furcht davor, die Heiligkeit Gottes anzutasten. Ja, Furcht heißt in Sorgfalt alles zu meiden, was die Ehre Gottes beeinträchtigen könnte. Man könnte Furcht vielleicht so definieren: Gottes Furcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit, verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles zu stellen. Wir finden noch viele andere Stellen, wo diese Furcht beschrieben wird. Ich gehe nur so, noch ein paar Sachen wollte ich erwähnen. Furcht ist eine Frucht einer echten Bekehrung. Das ist vielleicht, ich lese die Stelle aus Jeremia 32, von Vers 37. Nein, ich lese Vers 40 direkt, zu lang. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Ja, Gott wird diese Furcht in das Herz, legt diese Furcht in das Herz eines Gläubigen hinein. Ehrfurcht und Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes kennen wir. Sind Stellen dafür, dass wir dem Wort gehorchen sollen. Furcht ist der Schlüssel zu echter Weisheit. Wir kennen diese Stelle aus Sprüche. Es wird auch gesagt, dass Gottes Furcht besser ist als Menschenfurcht. In Lukas 12, Vers 5. Ich werde die Stelle nicht lesen, ich erwähne das nur so. Gottes Furcht wird erlangt durch Gebet. In Psalm 86 haben wir die Stelle und das auf das Hören. Auf Gott. Furcht kann gelernt werden. Wir haben diese Stelle in 5. Mose 14, Vers 23, wo Gott Anweisungen gibt, wie dass man das Wort studieren soll, leben soll. Das sind einige Stellen. Und ich denke, wir hören jetzt auch gerade die Vorträge von Ted Ripp. Da geht es auch um sowas Ähnliches, dass man die Kinder mit dem Gesetz Gottes konfrontiert. Ja, wir können ihnen nicht die Furcht ins Herz reinlegen, aber wir können sie dahin weisen, als mit dem Gesetz konfrontieren, sie als das Gesetz als Zuchtmeister benutzen, damit sie Gottes Furcht lernen. Gottesfurcht ist eine Voraussetzung für wahren Gottesdienst. Das lesen wir in Hebräer 12, 28. Gottesfurcht zeigt sich bei der täglichen Arbeit. In Kolosser 3, 22, da ist die Stelle, wo die Knechte ihren Herren dienen sollen, nicht in Augendienerei, steht da, sondern in der Furcht Gottes. Ja? Nicht nur gerade wenn der zusieht, derjenige, dem man dient, oder der Chef oder wer auch immer, sondern wir sollen in der Furcht Gottes leben, nicht für die Menschen. Furcht zeigt sich, wenn keiner zusieht, auch bei Josef, ist auch interessant, Josef in 1. Mose 39 lesen wir die Geschichte, wo Josef wollte nicht diese Sünde begehen, diesen Ehebruch mit der Frau des Potiphas, weil er Gott gefürchtet hat, weil er nicht vor Gott sündigen wollte. Es hätte vielleicht keiner gewusst, was er da getrieben hätte, aber er wollte nicht vor Gott diese Sünde begehen. Er hatte Gottesfurcht. Gottesfurcht zeigt sich auch in der äußeren Kleidung. Wir lesen das in 1. Timotheus 2, Vers 10. Gottesfurcht war ein Kennzeichen der ersten Christen, Apostelgeschichte 9. Furcht hat immer Segen zur Folge. Malachi lesen wir, dass derjenige, der gottesfürchtig ist, der bekommt die Anerkennung Gottes. In Sprüche lesen wir auch eine klare Aussage, was Furcht ist. Die lese ich auch. Sprüche 8, Vers 13, das ist einfach eine ganz klare Aussage. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Ja, ich hatte vorher erklärt mit der Phobie, dass man etwas abgeneigt ist. Und die Furcht des Herrn ist auch in dem Sinne zu verstehen, dass man abgeneigt ist gegen alles, gegen was Gott abgeneigt ist. Gott ist gegen alles Böse, gegen alles Unheilige abgeneigt. Ja, ich denke, das reicht soweit zur Furcht, dass wir so einen kleinen Überblick haben, was heißt, gottesfürchtig zu sein. Das ist keine Angst, es ist eine Ehrfurcht, eine ehrfurchtige Haltung vor Gott, bei Gläubigen. Es kann bei nicht Wiedergeborenen kann es auch eine negative Sache sein, dass die Furcht, dass man abgeneigt ist gegen Gott. Wir lesen weiter. Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Von was wurden wir erlöst? Kann man die Frage stellen. Der Text gibt uns die Antwort. Von unserem eitlen oder auch andere Übersetzungen schreiben nichtigen Wandel. Ja. Eitlen, nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Dieser nichtige Wandel beinhaltet auch das Leben in den Begierden, was wir schon vorher in Vers 14 gelesen haben. Ja. Das Leben, dass man in den Begierden, dass man Sklave dieser Begierden ist, ist der Nichtwiedergeborene. Er ist ein Sklave seiner Begierden. Der Nichtwiedergeborene ist auch verblendet. Er lebt in Unwissenheit. Ja, Gott hat uns da herausgerettet. Er hat uns erlöst aus der Unwissenheit. Begierden können sogar auch Gläubige beeinflussen, ja, wenn wir sie nicht im Zaum halten. Markus 14, Vers 38 spricht darüber. Wacht und betet, es ist im Garten Gethsemane, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Denn der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Ja, wenn wir diese Begierden haften uns immer noch an, dieser nichtige Wandel, und wir sollen was dagegen tun. Wir sollen wachen und beten. Wir sollen auch, in Römer steht auch diese Stelle, dass wir das Fleisch nicht pflegen sollen bis zur Erregung von Begierden. Ja, wir sollen im Geist wandeln und nicht auf das Fleisch hören. Wir sollen diese Gedanken, die in uns entstehen, diese nichtigen Gedanken, diese sündigen, das sind Lügen des Teufels, und wir sollen denen nicht nachgehen. Wir sollen sie töten, wie auch schon in Kolosser 3 gelesen haben, dass wir diese Glieder, die auf Erden sind, töten. Ja, Gott hat uns von diesem nichtigen Wandel losgekauft, von dieser Unwissenheit. Das Leben eines nicht wiedergeboren ist eigentlich immer nichtig. Aber selbst die größten Errungenschaften, die die Menschheit errungen hat, ja, wenn sie im Licht der Ewigkeit, wenn man sie anguckt, zum Beispiel die Erfindung eines Autos, ist eine gute Erfindung. Ja, aber im Lichte der Ewigkeit hat diese Errungenschaft, es ist nichtig. Ja, es hat keinen Wert für die Ewigkeit. Und was wir lesen die Stelle, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden an seiner Seele nimmt? Ja, das ist alles nichtig. Hier steht weiter von den Vätern überlieferten Wandel. Ich denke, dass hier auch dieser überlieferte Wandel, dass es irgendwo die Religion damit gemeint ist. Dass wir lesen von diesen Überlieferungen, dass zum Beispiel bei den Pharisäern, dass vieles überliefert wurde. Und dass man nach diesen Menschengeboten, nach den Überlieferungen gelebt hat. Und dass diese Überlieferungen eigentlich nichtig sind, dass sie keinen Wert vor Gott haben. Ist egal, ob das jetzt für die Juden oder für die Heiden, ja, die haben auch ihr Götzen verehrt und haben in menschlichen Traditionen gelebt. Und alle diese Sachen, die sind Zeichen der Sklaverei, der Sünde. Der Mensch muss aus der Religion, man kann sogar so sagen, dass aus dieser Religion erlöst werden. Ich habe jetzt den zweiten Teil des Vers betrachtet. Am Anfang des Verses lesen wir, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid. Petrus appelliert hier an das Wissen, an das Grundwissen dieser Leser. Wir lesen im Alten Testament im Psalm 49, Vers 8 bis 9, lesen wir Folgendes. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele und er muss davon ablassen auf ewig. Wir sind nicht mit vergänglichen Dingen losgekauft. Ja, ich denke, dass Petrus hier, wenn er auf diese Edelmetalle anspricht, vielleicht auch im Sinn hat, was Gott im zweiten Buch Mose Vers 30 geboten hat. Da geht es um die Volkszählung oder auch Musterung. Und in der Stelle geht es darum, dass alle Männer gemustert werden sollen und vor den Herrn treten sollen. Gott hat eigentlich verboten, dass das Volk soll nicht gezählt werden. Und selbst und hier ordnete er es das auch an, aber es muss was Bestimmtes erfüllt werden. Ich lese 2. Mose 30 von 11 bis 16. Und der Herr redete zu Mose und sprach, wenn du die Gesamtzahl der Söhne Israel aufnimmst nach ihren Gemusterten, dann sollen sie bei ihrer Musterung ein jeder dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben geben, damit bei ihrer Musterung keine Plage über sie kommt. Dies sollen sie geben, jeder, der zu den Gemusterten hinübergeht, einen halben Schekel nach dem Schekel des Heiligtums. 20 Gera der Schekel, einen halben Schekel, als Hefeopfer für den Herrn. Jeder, der zu den Gemusterten hinübergeht, von 20 Jahren und darüber, soll das Hefeopfer für den Herrn geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Geringe nicht weniger als einen halben Schekel. Wenn ihr das Hefeopfer des Herrn gebt, um für euer Leben Sühnung zu erwirken, und du sollst das Sühngeld von Seiten der Söhne Israels nehmen und es für die Arbeit des Zeltes der Begegnung geben. So soll es bei den Söhnen Israel zur Erinnerung vor dem Herrn dienen, um Sühnung für euer Leben zu erwirken. Gott hat das hier einmal angeordnet, dass die gezählt werden sollen und jeder, der gezählt wird, sollte ein Lösegeld bezahlen, einen halben Schekel. Und das wurde dann verwendet, um die Stiftshütte zu bauen. Das lesen wir auch später, wenn wir ein paar Kapitel weiter blättern. Später lesen wir von David, er hat auch angeordnet, das Volk zu zählen. Und es war verboten. Gott hat das im Gesetz verboten, das Volk zu zählen, weil es ein Vertrauensbruch war. Ja? Das Volk zu zählen war ein Zeichen, dass man Gott nicht vertraut, dass er das führt, egal wie groß das Kriegsheer auch ist. Und da kommt auch die Plage, so wie hier auch angekündigt wurde. Gott schickt die Plage und das Volk. Vielleicht hat Petrus das hier im Sinn gemeint, dass das, bei dieser Zählung, wo jeder ein Lösegeld abgeben sollte. Ja, wir sind nicht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von dem euren Väter überlieferten Wandeln, sondern, ich gehe jetzt weiter, den letzten Teil, oder Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Mit dem kostbaren Blut Christi, das eines Lammes ohne Flecken, ohne Makel. Auch im Alten Testament, ich greife nochmal zurück, mussten die Israeliten, wenn sie ein Tier opferten, das sollte nicht gerade ein Tier sein, naja, mit dem Tier kann man eh nicht mehr viel anfangen, das ist verkrüppelt oder mit dem kann ich keine Zucht aufbauen. Dieses Tier opfere ich jetzt. Das haben die später auch getan, die Juden. Ja, wir lesen das in Maleachi, glaube ich, dass Gott sie dafür tadelt, dass sie die lahmen Tiere zum Opfer geben und nicht die besten Tiere. Die besten Tiere sollten geopfert werden. Weil das Bild, das dadurch entstanden ist, wurde kaputt gemacht. Gott gibt sein Bestes, seinen Sohn. Er geht ans Kreuz für unsere Sünden. Er sollte, und es ist auch nur das Beste, was uns loskaufen kann von unseren Sünden. Diese Bilder im Alten Testament, wir lesen das in Hebräer 10, dass diese Tiere nicht wirklich von Sünden loskaufen konnten. Das war nur ein Bild, ein Schatten. Ja, wir wissen, was ein Schatten ist. Ein Schatten ist eigentlich nichts. Ein Schatten ist, weist nur darauf hin, dass irgendwo das Richtige kommt. Und diese Sachen, die im Alten Testament passiert sind, das sind Schatten. Das war eigentlich gar nichts. Ja, es ist nur ein Bild darauf, dass Christus kommen wird und dass das Eigentliche noch kommt. Wir lesen es 2. Korinther 5, Vers 21, dass Jesus zur Sünde gemacht wurde für uns. Er, der ohne Fehl, ohne Sünde war, das makellose im Vergleich Schaf, wurde geopfert für unsere Sünden. Der Preis, der gezahlt wurde, oft hört man das vielleicht auch, dass Gott den Preis bezahlt, um uns vom Teufel loszukaufen. Das stimmt so nicht ganz. Der Preis wurde nicht dem Teufel bezahlt, sondern diesen Preis hat Gott selber gefordert, dass dieser Preis gezahlt würde, dass seine Gerechtigkeit, seine erfüllt wird. Und diesen Preis hat Gott selbst gefordert und er gibt selbst seinen liebsten Sohn. Er bezahlt diesen Preis nicht dem Teufel. Ja, und das Blut Jesu Christi ist so kostbar, weil es das Blut seines Sohnes ist. Ich denke, hier gibt es auch, vielleicht nicht in unseren Kreisen, aber hier gibt es auch Missverständnisse. Das Blut Jesu Christi ist kein mystisches oder, was Zauberhaftes oder sowas, ja. Es ist diese Flüssigkeit in dem Sinne, das Blut Jesu Christi rettet uns nicht. Wenn die Bibel hier vom Blut Jesu Christi spricht, dann meint sie das gesamte Erlösungswerk, was Gott vollbracht hat. Die Bibel verwendet diesen Ausdruck Blut Jesu Christi, wenn sie vom Tod Jesu spricht, am häufigsten. Ja? Wenn wir das Neue Testament durchgehen, am häufigsten wird dieser Ausdruck benutzt. Es wird auch manchmal vom Kreuz Christi gesprochen. Ja, es wird auch es ist das Gleiche gemeint. Das Kreuz Christi oder auch Tod Christi. Man spricht vom ganzen Erlösungswerk. Wenn Paulus sich des Kreuzes rühmt, so meint er nicht, dass er sich der Balken rühmt, die an denen Jesus hing, sondern er rühmt sich des ganzen Erlösungswerkes. Ja, das ist einfach, sind Synonyme, so sagt man im Deutschen, glaube ich, ne? Richtig? Deutschlehrer. Es sind Synonyme für etwas, für das Gleiche. Natürlich war das Blutvergießen Jesu notwendig. Ja, es wurde auch im Alten Testament so praktiziert. Das Blut, ohne Blutvergießen, lesen wir in Hebräer 9, Vers 22, geschieht keine Vergebung. Es musste vergossen werden. Ohne Blutvergießen wäre die Errettung auch nicht möglich. Und deshalb, denke ich, hat Gott auch diesen Tod am Kreuz so gewählt, um das zu veranschaulichen. Ja, das Blut, also er hing da oben und er ist wirklich verblutet. Ja. Jeder konnte es sehen, der dabei stand. Jesus hat geblutet. Wenn wir die Opfer im Alten Testament betrachten, ich lese eine Stelle, 3. Mose 17, Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele. Man sagt auch, das Leben ist im Blut. Und am Kreuz man kann so sagen, das Leben für die Sünden geflossen. Und Gott hat dieses Kreuz als Mittel gewählt, damit das veranschaulicht werden konnte. Ich hatte schon gesagt, das Blut ist jetzt, hat selbst diese Flüssigkeit, hat keine Wirkung, ja, als Flüssigkeit. Das ist das ganze Werk. Sonst, wenn die Soldaten, die dabei standen und die Nägel reingeschlagen haben, wenn die diese Blutspritze abgekriegt haben, sie wurden davon nicht geheiligt. Sie wurden dadurch nicht besser. Das Blut hat, die Flüssigkeit an sich hat keine rettende Wirkung. Aber das ganze Erlösungswerk, das Gott vollbracht, Jesus vollbracht hat in seinem Tod. Hätte auch nicht gereicht, dass Jesus einfach nur geblutet hätte und nicht gestorben wäre. Ja, der Sünde sollt ist der Tod, er hat geblutet und er ist gestorben. Und doch müssen wir sagen, Jesus ist nicht einfach verblutet und dann gestorben, sondern wir lesen das in Johannes, ich lese die Stellen, dass wir das einfach nochmal vor Augen führen. Johannes 10, Vers 18. Niemand, ich lese von Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Jesus ist nicht einfach verblutet und dann gestorben. Er hat geblutet. Er ist wirklich ausgeblutet, aber er hat sein Leben von sich aus gelassen. Er hat seinen Geist dahingegeben. Wenn wir das direkt zur Kreuzigung gehen, Matthäus 27, Vers 50. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Ja. Er gab den Geist auf. Er ist nicht dadurch gestorben, dass er getötet wurde. Er hat seinen Geist aufgegeben. Die Soldaten haben sich auch gewundert, wieso ist er schon tot? Die anderen hingen da noch. Und man hat dann die Beine der anderen immer noch gebrochen, damit der Tod schneller eintritt. Und als sie zu Jesus kamen, haben sie gesehen, er lebt nicht mehr. Er hat sein Leben von sich aus gegeben. Er ist nicht einfach nur verblutet und gestorben. Ja, ich denke, bis hierhin, ja, wer Freudigkeit hat, kann auch Gott für sein Erlösungswerk danken, dass er für uns gelitten hat, dass er das ganze Opfer mit allen, das sind noch mehr Sachen, die zum Tod Jesu gehörten und noch mehr Aspekte, aber diese habe ich jetzt erwähnt und wir können Gott dafür danken, wenn jemand Freudigkeit hat.